Ja, meine Lieben, der Luftverkehr in Deutschland, der steht unter Druck. Ein Flugangebot, das im europäischen Vergleich hinterherhinkt, die Kerosinkrise infolge des Iran-Kriegs und jetzt kommen auch noch die eskalierenden Streiks bei der Lufthansa hinzu. Über diese Gemengelage möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Dr. Johannes Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, kurz BDL. Der BDL vertritt als deutscher Dachverband die Fluggesellschaften, die Flughäfen, die deutsche Flugsicherung und andere Dienstleistungsunternehmen. Lang ist Jurist, ausgebildet in Tübingen, in Bonn, in Prag und in Washington. Er hat im Bundeskanzleramt gearbeitet, er hat in Berlin E.ON vertreten und er hat 5 Jahre lang den Bundesverband der deutschen Industrie geleitet, den größten Industrieverband in Europa. Seit Mitte 2024 ist er nun der oberste Lobbyist der deutschen Luftverkehrswirtschaft und er sitzt heute mit mir hier im neuen Airliners.de Podcaststudio. Auf geht's!
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Ja, Dr. Lang, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Studio. Ja, haben wir gerade neu gemacht.
Sieht sehr schick aus.
Ja, ich bin auch ganz glücklich, dass es so geworden ist. Wir haben jetzt auch den Hintergrund gebügelt. Das war bei unserer Premiere eins, was halt sozusagen in den Kommentaren immer wieder kam. Aber ja, so lernt man. Vielen Dank für die Kommentare. Wir freuen uns auch heute auf Kommentare. Wie steht die Branche da, Herr Dr. Lang?
Tja, die Branche an sich ist ja eine gesunde Branche. Ne? Es ist ja nicht wie bei Automobil oder Stahl oder anderen Branchen, die ein strukturelles Problem haben, sondern die Luftfahrtbranche ist ja eigentlich eine, die boomt weltweit und auch in Europa. Wir messen ja Zahlen an Passagieren und Flugbewegungen, wie es sie noch nie gegeben hat. Das Problem ist, dass wir in Deutschland an dieser Entwicklung leider nicht teilnehmen und das frustriert uns. Und wir sehen ja, dass das auch zu Reaktionen führt in der Vergangenheit. Eher weniger, aber mittlerweile doch sehr stark messbarer.
Mhm. Was sind das für Reaktionen? Sprechen Sie jetzt von Ryanair und auch, weiß nicht, von der Lufthansa, die ja auch immer mehr innerdeutsch streicht?
Das ist sicherlich eine Entwicklung, die sich über mehrere Jahre so hingezogen hat. Das hängt vom Geschäftsmodell natürlich ab. Die ersten, die reagiert haben auf die hohen Kosten, waren Ryanair und EasyJet, dann aber auch Eurowings und am Ende auch Lufthansa. Mhm. Und in der Diskussion wurde dann oft gesagt, ja, die Lufthansa hat die anderen alle irgendwie rausgedrängt. Aber wir sagen dann, nee, es sind die einzigen, die sich das eigentlich noch leisten konnten bis zum Schluss. Und jetzt gehen sogar die. Also das ist ja eigentlich ein Alarmsignal, das auch gehört werden müsste.
Mhm. Wir haben hier mal relativ aufwendig rausrecherchiert, wer am meisten gestrichen hat nach Corona, und das war also in der Tat Eurowings und danach kam EasyJet. Ich weiß nicht, also Sie haben ja eben gesagt, manche sagen, das liegt auch so ein bisschen daran, dass also die Lufthansa irgendwie alles verdrängt. Ne? Weiß nicht, kann man es so ganz von der Hand zuweisen, ist wahrscheinlich nicht, weil vor Corona ist ja wahrscheinlich auch irgendwie dann immer noch irgendwie mit Air Berlin. Damals hatten wir Überkapazität, jetzt haben wir Unterkapazitäten. Also es liegt ja irgendwie, weiß ich nicht, so wirklich an der Nachfrage. Die Leute wollen ja fliegen. Ich meine, die Leute haben zum Teil 500 Euro für einen One-Way-Flug innerdeutsch bezahlt, ist mittlerweile schon wieder besser. Aber es gibt halt dieses Angebot einfach nicht mehr. Woran liegt das?
Genau, die Nachfrage ist irre hoch. Wir sehen das ja. Die Auslastungen sind ja teilweise deutlich über 85%. Und das heißt, die Leute wollen fliegen, aber die Airlines machen kein Angebot. Und sie machen kein Angebot, weil vom Ticketpreis einfach in Deutschland weniger übrig bleibt als in anderen Ländern. Und wir haben dann einfach irgendwann mal neugierig nachgezählt, was bedeutet das eigentlich? Wie viele Flugzeuge fehlen eigentlich? Und haben festgestellt, dass in den Punkt-zu-Punkt-Verkehren von 190 Flugzeugen 60 weg sind.
Mhm.
Und ja, das ist die Reaktion der Airlines, die natürlich sagen, also wir gehen ja nicht freiwillig aus Deutschland raus. Ja, eigentlich ein toller Markt, 84 Millionen Einwohner, ist ja eigentlich ein starkes Land, aber wir können hier einfach nicht so viel verdienen. Und dann macht es keinen Sinn, dass wir hier eine A320 oder eine Boeing 737 einsetzen, wenn die woanders doppelt so viel pro Sitzplatz einfliegen kann, dann sind die weg.
Also die Lufthansa Group hat ja mit Corona recht stark zurückgefahren, jetzt ist die Cityline gegroundet worden, da gehen also nochmal mehr Kapazitäten raus, das merkt man dann schon, ne, unterm Strich.
Also wir sehen ja, dass bestimmte Destinationen nicht mehr bedient werden, zum Beispiel man kann von Stuttgart aus nicht mehr nach Brüssel fliegen. Man kann bestimmte andere Ziele nicht mehr erreichen. Und ich rede hier nur über die europäischen Strecken. Die werden dann teilweise durch touristische Strecken ersetzt. Aber wenn man da jetzt mal als Wirtschaftspolitiker drauf schaut, dann ist ja eine Destination Zürich was anderes als eine Destination Antalya. Mhm. Ja, bei dem einen kann ich eigentlich unterstellen, dass das eine Geschäftsreise ist, bei der es dann vielleicht auch zu einem Geschäftsabschluss kommt, dass eine dauerhafte Geschäftsbeziehung entsteht, das generiert Wertschöpfung. Das andere ist eigentlich nur Export von Konsum. Und,
also eher touristisch geprägt.
Ja, natürlich.
So. Es gab ja auch neulich diese Auswertung, haben wir auch drüber berichtet, dass halt Luftverkehr ja irgendwie doch in bestimmten Bereichen gewachsen ist und ja auch wieder über 100% von vor Corona mittlerweile auch in Deutschland erreicht hat. Aber das sind natürlich in erster Linie die touristischen Angebote, die dann eben so in der Fläche da sind.
Genau, das Einzige, was wirklich wächst, auch über den europäischen Durchschnitt hinaus, ist Tourismus. Mhm. Was in Deutschland auch ein wachsender Baustein ist, sind Visiting Friends and Relatives. Also sagen wir mal, die Entwicklung der letzten 30 Jahre durch Zuwanderung bedeutet eben, dass der Anteil der Bevölkerung, der Familie im Ausland hat, wächst. Und die wollen sich natürlich besuchen. Und deshalb nimmt dieser Traffic zu.
Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Auf der Langstrecke fehlen natürlich auch die Flugzeuge. Kann man auch wieder sagen, ja, Lufthansa hat es lange verschlafen, die neuen Flugzeuge zu bestellen. Auf der anderen Seite, Boeing liefert einfach nicht. Auch Airbus hatte ja große Probleme. Sie haben ja eben auch schon gesagt, auf der Mittelstrecke ist es auch ein Flugzeugproblem. Ja, also wir haben ja die großen GTF-Probleme beim A320, beim A220 und so weiter.
Tut mir leid, da sehe ich komplett anders. Dass Flugzeuge fehlen, verstärkt das Problem eigentlich nur. Aber es ist nicht das Problem, sondern jetzt haben wir ja eine Phase, in der manche Airlines alle 2 Wochen einen neuen Flieger bekommen, aber den setzen sie auch nicht in Deutschland ein. Mhm. Also das heißt, mehr Flugzeuge nützen auch gar nichts. Ein Airline-Chef hat mir mal erzählt, dass auf seinem Schreibtisch liegen 2 Listen. Eine Liste mit Destinationen, die sie noch nicht bedienen in Europa, und die 2. Liste ist die der Destinationen, die sie gerne häufiger bedienen würden. Und beide Listen werden befüllt mit Flugzeugen, die aus Deutschland abzieht. So, also das ist doch das Problem, das wir haben. Mhm. Und wenn mehr Maschinen kommen, landen die nicht in Deutschland. Warum auch?
Meinen Sie nicht, dass irgendwann die anderen Märkte dann auch gesättigt sind?
Ja, also irgendwann schon. Aber das kann Jahre in der Zukunft sein. Und bis dahin werden wir nur sehen, dass Deutschland eben umflogen wird. Alle meiden Deutschland.
Mhm. Naja. Auch wenn man sich die Lufthansa Group anguckt, ne, wurde ja auch gesagt, also die machen auch mittlerweile den größten Teil des Verkehrs dann eben auch nicht in Deutschland.
Beim Neujahrskonzert hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte ihres Unternehmens mehr Flugzeuge im Ausland haben als in Deutschland. Mhm. Und ich meine, da sitzt der Verkehrsminister, da sitzen viele Politikerinnen und Politiker, da muss es ja irgendwann doch auch mal klingeln. Und das wünscht man sich, aber man sieht es nicht, und deshalb gibt es ja Verbände wie wir, die das dann eben jeden Tag wiederholen und erklären, dass das für den Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich nicht gut ist. Genau. Und jetzt ist diese Bundesregierung ja angetreten, Wirtschaftswachstum zu generieren. Dann sagen wir, das ist toll, wenn ihr das wollt. Und das würde dann aber auch nur zu noch mehr Nachfrage führen. Und wir haben ja gar kein Nachfrageproblem. Das verstehen ja viele gar nicht, sondern die denken, ja, die Leute wollen weniger fliegen. Das ist aber nicht so. Die Leute wollen fliegen, und wir haben eben einen echten auch Nachfrageboom. Und wenn sie, sagen wir mal, 85% Auslastung haben, dann denken sie ja drüber nach, auf dieser Strecke noch ein zusätzliches Flugzeug einzusetzen. Das macht aber keiner. Mhm. Und deshalb werden die bestehenden Maschinen nur voller. Und wenn dann noch ein Wirtschaftswachstum dazu käme, werden die Tickets nur teurer, weil das Angebot bleibt gleich schlecht, weil die Airlines sagen, ich habe nach wie vor keinen Anreiz, in Deutschland zu fliegen.
Mhm. So, jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, das ist Ihr Job im Wesentlichen, das zu ändern, also politisch. Wie macht man das so? Also wie stelle ich mir so einen normalen Tag von einem Dr. Joachim Lang als BDR-Hauptgeschäftsführer hier in Berlin vor?
Also wir sind sehr daran interessiert, dass alles, was wir sagen, mit Zahlen belegbar ist. Das heißt, wir setzen uns sehr viel mit Daten auseinander. Wir geben einen nicht unerheblichen Teil unserer Mitgliedsbeiträge für den Zugang zu Datenbanken aus, damit wir erstens wissen, was los ist, und zweitens daraus politische Positionen ableiten können. Und da wir es ja gewohnt sind, dass tendenziell alles, was wir sagen, kritisch hinterfragt wird, muss das alles beweisbar sein. Und deshalb investieren wir sehr viel Zeit darauf, auch intern darüber zu diskutieren, ob was jetzt die Schlussfolgerung ist aus einer bestimmten Entwicklung. Und wir haben uns zum Beispiel sehr lange mit der Frage befasst, warum ist die Erholung in Deutschland so viel schlechter als im Rest Europas? Wenn Sie sich das angucken, auf einer Geraden, wo links die Besten sind und rechts die Schlechtesten, dann sind wir ganz hinten. Und wir wollten wissen, warum sind wir da? Weil da waren wir noch nie. Aber seit Corona sind wir dort. Und wir haben dann Grund für Grund analysiert, was könnte den Ausschlag gegeben haben. Und wir haben dann eine Reihe von Gründen gefunden. Aber einer sticht eben ganz besonders heraus. Und das sind eben die Verdopplung von Steuern und Abgaben seit der Corona-Pandemie. Und das killt uns im Wettbewerb. Wir haben auch geguckt, wie war es denn vorher? Wir waren noch nie die günstigsten in Europa, noch nie. Aber der Abstand zwischen uns und den anderen, der war relativ dicht. Und jetzt ist er einfach riesig geworden. Ja, also wenn ein Flugzeug aus Deutschland abhebt, lasten darauf 5.000 Euro Steuern und Abgaben. In Prag sind es 500 Euro, in Madrid sind es 700 Euro. Wir können gar nicht so viel effizienter oder besser sein, als wir das wettmachen können. Und das killt uns. Und die größte einzelne Maßnahme, die uns wirklich quasi das Genick gebrochen hat, war die Entscheidung der Bundesregierung in der Pandemie, die Luftverkehrssteuer zu verdoppeln. Also das ist wirklich, wir haben das mit dem DLR wissenschaftlich untersucht. Und das ist die wichtigste einzelne Maßnahme, die dazu beigetragen hat, dass die Erholung in Deutschland so viel schlechter ist als im Rest Europas. Unter einem fiskalischen Gesichtspunkt kann ich total das verstehen. Ja, die hatten mit der Einnahme gerechnet im Finanzministerium. Dann kam die Corona-Pandemie. Dann haben sie gesagt, oh, die Einnahmen gehen zurück. Und was müssen wir machen? Wenn die Einnahmen zurückgehen, dann müssen wir die Steuer verdoppeln. Dann bleiben die Einnahmen wenigstens gleich. Und das hat aber dann dazu geführt, dass als der Verkehr wieder anlief, das bei uns sich nicht so entwickelt hat wie im Rest Europas. Man sieht richtig, wie wir quasi wegknicken in der Entwicklung seitdem. Und wir holen auch nicht auf. Also der Rest Europas erholt sich mit einer bestimmten Rate und hat die Pandemie schon überwunden. Europa im Schnitt liegt bei 116% dessen, was es 2019 gab am Passagierangebot. Wir liegen bei 89%. Und jetzt könnte man sagen, ja, so ein Rennen ist ja, muss man ja nicht in der Pole starten. Hauptsache, man geht am Ende als Erster durchs Ziel. Das ist toll, wenn man dann das Feld von hinten aufmischt. Das tun wir aber nicht. Sondern das durchschnittliche Wachstum in Europa ist höher als unseres. Das heißt, wir fallen immer weiter zurück. Die Lücke zwischen dem Durchschnitt Europas, ich will gar nicht von den Besten sprechen, aber die Lücke zwischen dem Durchschnitt Europas und uns, die wird immer größer und wir werden immer mehr abgehängt. Und deshalb sagen wir, es ist toll, dass die Bundesregierung letztes Jahr im November im Koalitionsausschuss beschlossen hat, die letzte Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurückzunehmen. Aber von dem, was wir teurer sind, und das sind ungefähr 15 Euro pro Passagier, sind wir teurer als der Durchschnitt Europas. Von diesen 15 Euro sind es 3. Also natürlich sagen wir danke, weil 3 Euro Entlastung ist besser als keine Entlastung, aber es fehlen noch 12 Euro pro Passagier. Mhm. Und das ist das, was uns jeden Morgen im Verband aufstehen lässt und daran arbeiten lässt, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass die Entscheidung, die sie letztes Jahr im November getroffen haben, richtig ist, aber bei weitem nicht ausreicht, um die Wettbewerbsnachteile, die wir in Deutschland haben, auszugleichen.
Jetzt steht ja eine neue Strategie der Bundesregierung, die ja zur ILA dann veröffentlicht werden, waren ja auch immer noch nicht irgendwie drin, dass die Luftverkehrssteuer abgeschafft werden soll. Jetzt war natürlich schon mal die Rücknahme ein großer Erfolg, ne? Kann man schon mal so sehen. Auf der anderen Seite aber auch so richtig weiter geht's. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen salopp, ich meine, was soll der Luftfahrtbranche noch Besseres passieren als irgendwie ein Pilot als Bundeskanzler und irgendwie die Grünen nicht in der Regierung. Eigentlich möchte man noch meinen, müsste flutschen, aber irgendwie flutscht es dann doch nicht. Woran liegt das? Wo wird gebremst? Es ist ja, also soweit ich jetzt informiert bin, auch noch gar nicht so richtig durch, wer eigentlich schon allein nur die Rücknahme, die 350 Millionen da jährlich irgendwie finanzieren soll, aus welchem Haushalt das kommt.
Doch, das steht fest.
Das kommt ist jetzt mittlerweile festgeschrieben.
Nein, das stand von Anfang an fest. Das ist an dem Abend entschieden worden, dass das aus dem Haushalt des Verkehrsministeriums kommen soll, wo es systematisch nicht hingehört.
Ja.
Also die Steuereinnahmen,
ja, die Länder waren noch dagegen, weil die hatten irgendwie dann wieder Angst, dass sie nicht genug Geld irgendwie in ihrem Verkehrstopf haben.
Ich glaube, diese Sorge müssen die Länder nicht haben. Der Bundesverkehrsminister hat gerade zum Einjährigen der Bundesregierung einen sogenannten Liebe-Freunde-Brief an die Fraktionen geschrieben, in dem er erwähnt, dass also bis zum Ende der Legislaturperiode 100 Milliarden Euro für die Schiene ausgegeben werden. Also wir reden hier bei uns über sehr viel geringere Beträge unterhalb von einer Milliarde. Und also insofern würde ich jetzt sagen, besteht kein Grund zur Sorge bei Straße und Schiene, sondern der Grund zur Sorge besteht bei der Anbindungsqualität der Bundesrepublik Deutschland.
Ja. Aber habe ich es nicht mitbekommen oder ist das jetzt wirklich die Rücknahme der Erhöhung ist durch den Bundesrat durch oder kommt das noch?
Die Erhöhung, die Rücknahme der letzten Erhöhung ist gerade im Bundestag.
Ja.
Am Montag ist Anhörung und in der Woche kommt es dann auch zweite, dritte Lesung.
Und das bedeutet, dann geht es auch noch durch den Bundesrat?
Genau, der darauffolgenden Sitzung. Ja.
Aber irgendwie dauert es trotzdem länger, ne? Also ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, dass die Branche war so richtig, da ging so ein richtiges, irgendwie durch die Branche. Ich kann mich an die Branchenveranstaltungen erinnern, wo eigentlich alle so gefühlt haben, Mensch, das erste Mal jetzt gefühlt nach, ich weiß nicht, wie viel Dekaden kommt mal aus der Politik so ein Signal, erstens, ihr werdet gehört, zweitens, ihr seid wichtig, drittens, ist es uns irgendwie wesentlich, was ihr so treibt. Also das ist zumindest mein Blick auf diese ganze Geschichte und deswegen war das ja wahrscheinlich auch ein Riesenerfolg. Ja, aus ihrem Haus, ne? Kann man wahrscheinlich so sagen.
Und, ja, das ist es. Und
aber ich habe mich halt gewundert, dass es trotzdem so ewig dauert. Ne? Und dann, das hat wirklich eine Weile gebraucht, ehe dann so die ersten Stimmen kamen, so, ja, naja, so ganz gelutscht ist der Drops irgendwie noch nicht. Ne? Dann gab es ja auch wirklich Gegensprachen und so weiter, ne? Also was man so gehört hat. Alle haben irgendwie gesagt, nee, das ist ja nichts und sowas. Ne? Also nicht alle, aber viele, ne? Aus, ich sag mal, eher so dem linken, grünen Spektrum und so weiter. Dann kamen die ganzen NGOs noch dazu und so, haben dann ihre Veranstaltungen und Studien präsentiert und so. Und irgendwie war wieder so eine Art Unsicherheit plötzlich wieder da. Und dann fühlte es sich irgendwie jetzt wieder an, wie auch immer schon davor. Also, und dann gab es ja noch diese Diskussion, ist es jetzt wirklich die Rücknahme auf den Satz von 24 oder halt irgendwie dann doch nicht, ne, weil dann da irgendwie nochmal 50 Cent fehlten. Geht jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail. Vom Prinzip her aber, was mich halt wundert, ist, dass das immer so lang dauert. Vielleicht kann mir das mal jemand, der wirklich seit vielen, vielen Jahren ja auch beruflich in der Politik ist, das erklären. Und ich sag mal, dass es schneller geht, haben wir zum Beispiel ja während der Corona-Zeit erlebt. Ne? Also wenn es mal wirklich wichtig war, ne? Oder auch, ich sag mal jetzt Ukraine oder sowas, ne? Der Wurms und so weiter. Wenn das wirklich wichtig ist und wenn es der Regierung wirklich wichtig wäre, dann macht man sowas doch, oder? Da muss man doch nicht irgendwie wieder ein halbes, dreiviertel Jahr, weiß nicht, wie lange diskutieren wir jetzt über, ist das schon ein Jahr? Ich weiß es gar nicht, über Rücknahme der letzten Erhöhung. Warum dauert das so lange? Also vielleicht einfach nur mal so der Blick eines, ich sag mal wirklich, politischen Beobachters, der viel, viel näher dran ist an diesen ganzen Themen als viele andere auf diese Wirkweisen. Warum ist das immer so?
Also vielleicht bin ich wirklich schon einfach so lange dabei, dass ich ein anderes Zeitempfinden habe, aber ich würde sagen, ich finde es nicht so schlecht. Okay. Also die Sitzung war am 13. November des Koalitionsausschusses und da wurde ja gesagt, wir nehmen die letzte Erhöhung zurück. Also da würde ich die Politik schon verteidigen, dass es war ja gesagt worden, das tritt zum 1. Juli in Kraft. So. Hätte man das schneller machen können? Ja, kann man bestimmt schneller machen. Hätte aber jetzt, also es hätte viele Vorteile gehabt, wenn man es schneller gemacht hätte, aber wichtig ist, dass man es macht. Der Vorteil ist, wir können es in der sogenannten Textbox erst berücksichtigen, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt. Das heißt, für alle Tickets, die verkauft werden, kann die Absenkung erst berücksichtigt werden, wenn das Gesetz da ist. Das ist, glaube ich, klar. Deshalb, je schneller die Bundesregierung das Gesetz macht, desto eher kann es berücksichtigt werden. Aber wichtig ist, dass es gemacht wird. Dass es da, es gibt immer Leute, die mit Entscheidungen der Bundesregierung nicht zufrieden sind. Wir sind zufrieden und ihre Wahrnehmung ist auch die Wahrnehmung tatsächlich der Branche gewesen, dass man gesagt hat, schön, dass es erkannt wurde, dass es ein Problem gibt. Zweitens, das Problem ist hausgemacht. Also es gibt nicht weltweit oder europäischen Probleme, sondern die Probleme, die wir haben, sind ganz überwiegend welche, die von politischen Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland herrühren. Und deshalb, da sie hausgemacht sind, können sie auch hausgemacht gelöst werden. Und das ist jetzt ein erster Schritt.
Das ist quasi der Ansatz vom BDL, ne, wenn man so sieht.
So, und das ist jetzt der erste Schritt. Und Also Leute, die länger dabei sind als ich, sagen, es ist das größte Paket, das es jemals gegeben hat. Mhm. Schön. Aber mittlerweile ist die Belastung so stark gewachsen, dass selbst dieses Paket, selbst nach der Rechenweise der Bundesregierung, nur ein Viertel dessen ist, was wir brauchen, um überhaupt wieder auf europäischen Durchschnitt zu kommen. Mhm. Das heißt, wir müssten es eigentlich noch dreimal machen.
Ja. Also Sie haben ja auch Ideen, ne, was man noch machen könnte. Vielleicht an der Stelle nochmal, ich sitze ja jetzt hier nicht nur mit einem Luftfahrtlobbyisten zusammen, sondern ich sitze auch mit einem Juristen zusammen. Ne? Das hat man jetzt, glaube ich, schon ganz gut gehört.
Also in meinem Jurastudium gab es immer auch schon ein großes Interesse an Politik. Deshalb habe ich parallel zum Jurastudium auch Politikwissenschaften studiert. Mhm. Und ich habe auch dann mich sehr früh sehr für Europa interessiert und habe dann noch einen Master gemacht in Europarecht. Und so hat sich dann eben irgendwann die Frage gestellt, mache ich was mit Wirtschaft oder mache ich was mit Politik? Und ich habe das Studium sehr gerne gemacht, aber was mir immer gefehlt hatte im Studium, war eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema. Und ich habe dann gesagt, so, und deshalb mache ich jetzt eine Promotion zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen, weil ich einmal ein Thema in der kompletten Tiefe durchdringen möchte. Und da habe ich dann über Aktienrecht promoviert.
Ja.
Weil zu diesem Zeitpunkt für mich die Entscheidung noch nicht gefällt war, mache ich was mit Politik oder gehe ich in eine der großen Kanzleien? Und dafür wäre Aktienrecht nicht so schlecht gewesen. Und mein Doktorvater hatte mir damals nahegelegt, etwas Grundlegendes zu schreiben, weil ich parallel auch noch Tschechisch gelernt hatte. Und,
also Sie waren in Prag, ne? Das stimmt.
Genau, ich habe dann über Deutsch und Tschechisches Aktienrecht geschrieben, weil das zu dieser Zeit auch enorm nachgefragt wurde. Das war nämlich die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Mhm. Und dann sind die großen Anwaltskanzleien sind natürlich mit ihren Mandanten nach Osteuropa gegangen. Und da war halt häufig die Frage, mit welcher Rechtsform wollen wir das machen? Und was haben die da eigentlich für ein Recht, Wirtschaftsrecht nach dem Fall des Eisernen Vorhangs? Und ja, das war also ein gefragtes Thema. Das Steuerrecht habe ich immer mit großem Respekt. Und ich musste mich irgendwann entscheiden, mache ich Europarecht oder mache ich Steuerrecht? Mhm. Und ich habe mich dann für Europarecht entschieden.
Mhm. Aber Sie waren auch eine Zeit lang mal in Amerika, ne?
Ich war während der Referendarzeit in Amerika, weil wenn man sich für Politik interessiert, dann ist Washington eigentlich der Nabel der Welt. Mhm. So wie für die Leute, die sich für Wirtschaft interessieren, New York der Nabel der Welt ist. Und deshalb wollte ich da auch mal in Washington sein. Und das habe ich eben dann, eine Station meiner Referendarzeit habe ich in Washington gemacht.
Kommen wir vielleicht nochmal zum Plan. Jetzt haben Sie gesagt, 3 Euro ist ein bisschen was. Da freuen wir uns drüber als Branche. Aber ist nicht genug. Was gibt es denn für konkrete Ideen, wie man auch noch entlasten könnte?
Also die beste Idee wäre die komplette Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Warum? Weil es diese Luftverkehrssteuer in anderen Ländern so gar nicht gibt. Also wenn man jetzt mal die EU nimmt, in 20 Ländern gibt es so eine nationale Steuer nicht. Das heißt, ihre schiere Existenz ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil die anderen sie nicht haben. Mhm. Und die sie haben, bei denen ist sie niedriger. Also die Österreicher haben auch eine, aber da ist sie 12 Euro flat zum Beispiel. Ja. Also flat heißt auf alle Distanzen. Bei uns gibt es eine Unterscheidung, Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Und da ging sie dann von zuletzt dann 15 Euro bis 70 Euro. Das ist alleine schon, also die Abschaffung der Luftverkehrssteuer wäre ein einfacher Hebel, der vom Volumen her uns wieder in die Nachbarschaft des Durchschnitts Europas bringen würde. Und deshalb war das auch unsere Forderung im Wahlkampf, zu sagen, also wenn ihr das wirklich... Wenn ihr die Sorgen der Branche mit einem Schlag lösen wollt, dann entlastet uns von dieser beträchtlichen Last und dann haben wir eine Chance, wieder im normalen Wettbewerb mitzuspielen. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Das lag insbesondere daran, dass auf Seiten der Sozialdemokratie man sagte, die Rettung des Deutschland-Tickets hat Vorrang, kann ich aus deren Sicht auch verstehen. Hat aber im Ergebnis dazu geführt, dass das Geld dann nicht da war für diese komplette Entlastung. Und wir gesagt haben, aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir sind einfach 2 Milliarden teurer als der Rest. Und wenn wir das nicht durch die Abschaffung einer Steuer, die 2 Milliarden bringt, lösen, dann müssen wir den Elefanten eben in Scheiben schneiden und müssen die 2 Milliarden irgendwie anders zusammensammeln. Und da ist jetzt die Rücknahme der letzten Erhöhung der Luftverkehrssteuer, waren 350 Millionen. Das ist einfach mal ein erster Schritt. So. Mhm. Warum sind wir eigentlich so viel teurer? Ich glaube, das rührt an den Kern des Problems. Warum sind wir so viel teurer als alle anderen in Europa? Das liegt daran, dass wir bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen, das zahlt komplett der Passagier. Dann die Flugsicherung ist ja auch eine Aufgabe des Staates. Es ist auch eine GmbH, die zu 100% dem Bund gehört. Auch das zahlt komplett der Passagier. Und dann als drittes Element noch eine Steuer, die 20 Länder nicht haben. Und das ist am Ende einfach zu viel und führt dann eben zu den Kosten, die ich genannt habe. 5.000 bei uns pro Abflug und 500 in Prag und 700 in Madrid und auch überall sonst ist es irgendwo dazwischen. Mhm. Und da sagen wir, die Fixkosten der Flugsicherung, da wussten wir nie genau, wie hoch die sind. Also wir reden hier von Basiskosten, weil das so die alles, was so an Kosten entsteht, selbst wenn nicht geflogen wird. Und da ja immer geflogen wurde, wusste man nie genau, wie hoch diese Basiskosten sind. Und als dann Corona kam und nichts flog an gewerblicher Luftfahrt, wusste man plötzlich, wie viel es ist. Und da sagt selbst die Flugsicherung, und wir unterstützen das, diese Kosten sollte eigentlich der Staat tragen. Mhm. Weil das sind die Vorhaltekosten einer Luftfahrt, die 24/7 da sein muss. Ja, die Flugsicherung
auch ist auch schon für die Überflüge.
Ja, genau, deswegen. So. Und deshalb sagen die, auch für eine Sicherstellung ihrer Aufgaben sollten diese Funktionen vom Staat bezahlt werden. Und da sagt uns auch das Verkehrsministerium, das stimmt. Mhm. Das sollte so sein. Nur wir haben das Geld nicht. Mhm. Und da sagen wir, okay, das kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein, sondern andere Staaten geben mehr Geld für die Bewältigung dieser Aufgaben aus. In Deutschland hat man das alles abgedrückt auf die Passagiere und wir sagen, das ging so lange gut, wie es uns gut ging in Deutschland, aber ihr habt es irgendwann übertrieben. Ich habe neulich in einem Interview in der Berliner Zeitung gesagt, der Staat ist zu gierig geworden. Man kann nicht unendlich viel Geld aus einem Sektor herauspressen. Mhm. Und jetzt ist der Luftfahrtsektor ist nicht so wahnsinnig profitabel. Ja, also in meiner vorherigen Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des BDI habe ich einen gewissen Überblick, wie so die Margen in unterschiedlichen Industriesparten sind. Und in der Luftfahrtsektor, der ist sehr volatil. Neulich bei einem Termin mit Finanzern aus Frankfurt und aus London sagte also ein Londoner Teilnehmer, Aviation is a risky business. Also von 100 Airlines gehen 90 pleite. Also das ist jetzt nicht was, woran man als erstes denkt.
Struggelt, ihre 8% Marge hinzukriegen.
Das
wäre halt eine super Marge, ja, auch im Vergleich.
Ja. Das ist wirklich gut, ja. Aber das schafft man momentan eben nicht, ja. Mhm. Und der Staat hat sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern man hat gesagt, komm, wir brauchen noch irgendwo eine Milliarde Luftfahrt, Zigarette, sonst irgendwas. Mhm. Die sollen halt noch was geben.
Ist ja auch ganz interessant, dass die Luftverkehrssteuer, die sollte ja eigentlich ja auch ganz ursprünglich, also ganz ursprünglich sollte sie ja mal irgendwie auch an Klimaschutzmaßnahmen als Abgabe dann quasi gebunden werden. Dazu kam es ja dann nie. Dann sollte die ja irgendwie auf 1 Milliarde begrenzt sein. Ne? Mittlerweile wurde es dann erhöht und erhöht und erhöht. Was haben wir im letzten Jahr bezahlt? Irgendwie
zwei,
ne? Also verdoppelt quasi im Vergleich zu dem, was eben irgendwie bei der Einführung ja irgendwie gedacht war. Bei den Flugsicherungsgebühren, das ist ja auch so, dass das ist ja auch wirklich, ne? Sie haben gesagt, das ist ein gutes Geschäft, weil eben über Deutschland ja auch viele rüberfliegen müssen. Ne? Ist einfach so. Zentraleuropa-Lager, Flugsicherung macht ja auch so die ganzen Überflüge und so. Ne? Also das ist auf alle Fälle ja auch ein Thema, wo der Staat eben, da wo eigentlich viele Staaten ja auch ganz gerne ganz gut dran verdienen, aber irgendwie offensichtlich war es dann irgendwann zu viel. Es wird ja gerade auch, wird ja neu gemacht, ne, dass die Flugsicherung jetzt nicht mehr einfach sagen kann, so, das haben wir letztes Jahr ausgegeben, geteilt durch, was haben wir gemacht, das muss jeder bezahlen.
Das wäre natürlich eine tolle Sache,
wie man jede GmbH führen könnte, würde ich mich auch drüber freuen, ne, wenn man das so machen könnte.
Also mein,
wird aber jetzt ja schon
mein erster Punkt wäre verbessert. Die Idee der Luftverkehrssteuer, als sie erfunden wurde, war erstens mal eine zusätzliche Einnahme für den Finanzminister, weil man auf der Suche war, noch nach einigen wenigen Milliarden, um auf die schwarze Null zu kommen. Ja, die hatten wir nämlich damals im Blick in diesem Land. Und dann hat man gesagt, ja, wir besteuern jetzt die Luftfahrt, weil sie ja noch nicht am Emissionshandel teilnimmt. und hat dann einen sogenannten Absenkungsmechanismus damit kombiniert und hat gesagt, wir erheben jetzt diese Steuer und die soll 1 Milliarde bringen. Wenn ihr dann aber in die Phase kommt, in der ihr für die Emissionszertifikate zahlen müsst, dann werden die von der, Steuer abgezogen. Das war dann auch so. Und dann hat aber die Ampel, kurz bevor sie implodiert ist, hat diese Verbindung gestrichen. Und deshalb sagen wir jetzt, wenn ihr also jetzt die letzte Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurücknehmt, bitte führt auch wieder diesen Mechanismus ein, denn wir zahlen mittlerweile 100% der Emissionszertifikate. Und diese Kraft haben sie offenbar jetzt nicht gefunden. Und wenn am Montag jetzt die Anhörung ist, das wird mein Hauptpunkt sein, dass ich sage, wir reden hier auch über Vertrauen. Ja. Die Bundesregierung hat der Luftfahrtbranche gesagt, wir machen diese Steuer in Höhe von 1 Milliarde. Und wenn ihr dann Emissionszertifikate bezahlen müsst, dann werden die auf die Steuer angerechnet. Und sie halten sich einfach nicht dran. Und im Vertrauen auf dieses Gesetz sind ja langfristige Investitionen getätigt worden. Und ich habe da schon auch ein ganz grundsätzliches Problem damit, dass eine Bundesregierung sich an solche Verabredungen nicht hält und sagt, ach, es ist aber jetzt so schön, dass wir quasi so viel mehr Geld verdienen, denn wir haben die Steuer verdoppelt und wir kriegen ja auch noch 300 Millionen bei Emissionszertifikaten. Das ist ja fantastisch. De facto haben sie gesagt, 1 Milliarde, jetzt sind es aber 2,3. Weil es sind 2 Milliarden Luftverkehrssteuer und 300 Millionen Emissionszertifikate. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen erodiert in den Gesetzgeber und in die Regierung. Ich glaube, für
alle, die nicht so ganz tief drin sind, müssen wir das nochmal erklären so ein bisschen. Also die Luftfahrt war damals nach der Schwerindustrie und nach der Energiewirtschaft die erste Branche, die in diesen EU-Emissionshandel mit aufgenommen wurde und musste dann eben bezahlen. Und damit dieser Schock nicht allzu groß war, wurden sozusagen freie Zertifikate, ne, sogenannte Allowances, dann ausgegeben an die Player, die schon existiert haben. Und das wurde aber jedes Jahr weniger. Und dann ist es, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war das dann sozusagen zu Ende. Und seitdem müssen alle Airlines in der EU, nicht nur die deutschen, in diesen Emissionshandel quasi komplett ihre Emissionen eben, ja, müssen eben Zertifikate dafür einkaufen am Markt und die Zertifikate werden jedes Jahr ein bisschen weniger, ne, die zur Verfügung stehen und dadurch gehen nämlich die Emissionen insgesamt runter, ne, das ist die Idee bei so einem Emissionshandel und die einzelnen Zertifikate werden halt entsprechend teurer so und um das zu entlasten, ne, war eben sozusagen das, was Sie ja eben schon erläutert haben und also das ist jetzt was, wo sich sozusagen da die Regierung so ein bisschen rausgestohlen hat, kann man wahrscheinlich wirklich so stehen lassen.
Ne? Ja, aber das, ich finde
und
das...
was man eben ändern kann, ne? relativ einfach wahrscheinlich sogar.
Ja, natürlich kann man das sofort ändern, weil die ursprüngliche Regelung muss ja nur wieder in Kraft gesetzt werden. Wir haben auch tatsächlich...
Da braucht man nicht mal ein neues Gesetz für, ne?
Richtig, aber für den Fall, dass man vergessen haben sollte, wie das geht, haben wir es sogar in unsere Stellungnahme reingeschrieben für die Anhörung am Montag und wie das funktioniert. Aber ich sehe hier einfach ein grundsätzliches Problem, dass dieses Land momentan hat und der Vertrauensverlust in die Politik hat ja Ursachen. Und ich muss leider sagen, der gilt, ich kann hier genau nachweisen, warum die CEOs meiner Mitglieder sagen, das hat keine Handschlagqualität, was sie da machen in Berlin. Sie verabreden was und dann halten sie sich nicht dran. Was sollen wir denen denn noch glauben?
Ja, man muss ja auch planen können. Ne? Es geht ja jetzt schon wieder los mit EU-ETS. Weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, aber die EU möchte das jetzt gerne auch wieder international ausweiten. Ein anderes Thema können wir uns vielleicht andermal nochmal zusammensetzen. Politisch hochgradig riskant, ne, ist jetzt EU-Politik und nicht deutsche Politik. Ist schon wieder was ganz anderes. Lassen wir uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Security-Abgaben. Also Sie haben vorhin gesagt, das machen andere Länder anders. Ne? Also in Deutschland ist es so, dass sozusagen bis zu einem bestimmten Deckel, der auch gerade wieder erhoben wurde, eben die Airlines das quasi zahlen müssen, die es dann weiterreichen an den Passagier, dass man eben durch die Security läuft. Und das ist, der Deckel, ne, war jahrelang, war glaube ich sogar mit 10 Euro, dann ist er jetzt angestiegen auf 15
so ist es.
Euro. Und also
das
muss man
mal schlanke 50% Steigerung. Ja,
und das reicht, an manchen Standorten nicht mal aus. Ne, muss man auch dazu sagen, an manchen Standorten sozusagen zahlt der Staat sogar einen Teil dieser Luftsicherheitskosten, heißt es. Also weil da kostet sogar dann, weiß nicht, 20, 22 Euro oder so. Aber eben diese 15 Euro maximal zahlt sozusagen jeder mit seinem Ticket. Und also das ist schon viel, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, da ich sag mal, also früher hieß das Fummelfünfer. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben. Aber also das hieß sozusagen, 5 Mark kostet das, ne, um sich sozusagen befummeln zu lassen von der Security. Mittlerweile sind es halt, also ja nicht überall, aber also bis zu 15 Euro. Also einfach mal, ne, also kann man, ist wirklich viel, viel mehr geworden. Ist natürlich nach dem 11. September und so, die Voraussetzungen und so, die Ansprüche sind viel, viel größer geworden an das, was eben durch die Security dann geleistet werden muss, aber es gab da auch Tarifabschlüsse, die natürlich sehr, sehr, ich sage mal, wohlwollend ausgefallen sind. Das ist was, wo, wenn Sie jetzt in andere Länder gucken, das auch komplett anders gehandhabt wird, oder wie sehe ich das?
Also Sie haben jetzt sehr viele Themen angesprochen. Ich fange mal damit an, warum soll der Passagier das eigentlich überhaupt zahlen? Also ich habe da schon rein verfassungsrechtlich ein Problem mit, weil die Tatsache, dass sie befummelt werden, wie Sie sagten, das mit dem Fummelfirm war, das ist ja Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols. Es gibt ja sonst niemanden, der sie einfach anfassen darf, und sie müssen das hinnehmen. Dass sie es hinnehmen müssen, ist Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols. Und dass sie befummelt werden, ist eine hoheitliche Aufgabe, die in diesem Fall nicht von einem Bundespolizisten durchgeführt wird, sondern durch einen vom Innenministerium beliehenen, also eine Sicherheitsfirma. Die Bundespolizei steht im Hintergrund und überwacht das Ganze. Das ist eine staatliche Aufgabe. Also meiner Meinung nach sollte der Passagier das überhaupt gar nicht bezahlen, sondern es ist eine staatliche Aufgabe, die vom Staat gezahlt werden muss. Dass es zu 100% der Passagier bezahlt, ist im Grunde eine Frechheit. Und es gibt viele Länder in Europa, in denen man sich das eben, also in denen entweder der Staat das zahlt oder in denen sich der Staat und die Branche es sich teilen. Und das wäre das, was wir vorschlagen, dass wir sagen, bei der Bahn übernimmt der Bund 80% der Sicherheitskosten. Bei uns 0. Da stimmt doch was nicht.
Nun gibt es natürlich bei der Bahn ja aber auch diese, ich sage jetzt mal, Bahnsicherheit in dem Sinne, wie man sie, weiß nicht, aus Spanien und China, aus weiß nicht wo kennt, gibt es ja gar nicht, dass man sich durchleuchten und befummeln lassen muss. Ne, da laufen die ja nur Streife durch den Bahnhof, und ich sag mal, die Streife am Flughafen wird ja wahrscheinlich auch von der Bundespolizei komplett bezahlt. Da müssen wir Leute nichts bezahlen. Ja,
aber wenn ich jetzt einen Verkehrsträgervergleich mache, und ich habe auf der, ist das ein Nachteil. Ja. So, und dann sagen wir, also bei uns summiert sich das auf über 1 Milliarde, und der Bund macht sich da einen schlanken Fuß und sagt, wir schieben das alles an euch. Und es ist insbesondere eine Frechheit, weil Sie haben es ja angesprochen, die Tarifverträge. Die Tarifverträge werden völlig ohne unsere Mitglieder geschlossen. Die schließt eine Gewerkschaft mit der Bundesregierung zulasten Dritter. Denen ist das völlig Wumpe, und deshalb sind die da auch so großzügig, weil sie es ja gar nicht zahlen. Sie geben das ja alles an die Passagiere weiter. Das ist ja eine super Sache. Also sie machen mit jemandem einen Vertrag.
Also habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Es gibt ja den Bundesverband der Deutschen Luftsicherheitswirtschaft.
Ja.
Da sind wir ja auch schon ganz weit gekommen. Ne? Früher haben die ja alle, weiß nicht, nacheinander irgendwie alle gestreikt, weil sie irgendwie jeweils eigene Tarifverträge haben, aber mittlerweile
bei diesen Streiks, da sind wir betroffen.
Das stimmt.
So, ja. Aber wir sitzen gar nicht am Verhandlungstisch, wir können denen gar nicht ein Angebot machen, sondern das ist der Bund.
Naja, oder gegenwirken oder sowas. Ne?
Ja. Also ich meine, das ist doch absurd. Ja. Das ist ein Vertrag zu Lasten Dritter.
Ja, Sie haben jetzt ein Wort gesagt, was mich so ein bisschen hellhörig hat, also aufhorchen lassen, und zwar verfassungswidrig. Ne? Also die Branche hat, soweit ich weiß, da schon mal gegen geklagt. Ne? Irgendwann in den 90er Jahren, also schon ganz, ganz lange her, klagen sie da jetzt nochmal.
Also wir denken drüber nach, ehrlich gesagt. Okay. Und zwar, weil sich die Rechtslage seit 9-11 geändert hat.
Na klar, ne? Früher war ja die Aussage so, naja, was, also für wen machen wir denn das? Wir machen das für die Passagiere, ne? Deren eigenes Leib und Leben, und halt für die Airlines, für das Flugzeug. Weil das Schlimmste, was passieren konnte, war ja im Wesentlichen, dass halt dein Flugzeug wird entführt, du musst 2 Wochen irgendwo in der Wüste schwitzen, dann wurde wer dafür freigepresst, dann wurden alle quasi entlassen, also wenn es gut gelaufen ist, und dann wurde das Flugzeug gesprengt. So, also das war ja quasi, jahrelang war das Bedrohungsszenario, aber seit 9-11 hat sich das ja deutlich geändert. Da ist es dann schon eher irgendwie was alle betrifft. Ne?
Ja, und es gibt, sagen wir mal, Leute, die davon was verstehen, die sagen, das alleine gibt den Ausschlag, das heute anders zu sehen. Und aber wo nicht geklagt wird, kann auch kein Urteil gefällt werden. Und deshalb denken wir schon drüber nach, ob man das nicht nochmal vor das Bundesverfassungsgericht bringen müsste, weil wir heute viel bessere Argumente haben, dass zumindest der Staat einen Teil dieser Aufgabe übernimmt. Also spannend, es ist eine hoheitliche Aufgabe und deshalb sollte der Staat zumindest einen Anteil daran tragen.
Und das würde dann der BDL quasi übernehmen, ne? Weil also es gibt ja schon, also andere Sachen, was sie zum Beispiel nicht übernehmen würden, wäre so eine Art, ich sag mal, Arbeitgeberverband zu sein, wenn es jetzt eben darum geht, zum Beispiel irgendwelche Löhne oder sowas in Sachen, ich sag jetzt mal, Branchentarifvertrag für Piloten, Flugbegleiter.
Nee, dafür gibt's auch wiederum Profis, aber das sind dann andere Profis.
Ja, das ist nicht der BDL.
Okay. Wir kümmern uns darum, dass politische Probleme gelöst werden, aber wir sind kein Arbeitgeberverband.
Weil das ist ja auch so ein Thema, ne? Also die Streiks kosten ja auch richtig Geld. Ne? Also das muss man schon sehen. Jeden Tag waren das jetzt bei der Lufthansa 25 Millionen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, die das gekostet hat, dass die Piloten oder die Flugbegleiter streiken. Und da war ja der BDL und sie waren ja auch relativ laut und haben gesagt, also Leute, so geht das nicht. Irgendwie müsste man da mal irgendwie auch an die Grundregeln ran. Und jetzt sagen natürlich die Gewerkschaften, hey, Streikrecht, ganz, ganz hohes Gut.
Es betrifft ja nicht nur uns, sondern was uns noch mehr eigentlich geärgert hat, war, wenn Leute streiken, die gar nicht unsere Mitarbeiter sind, aber dazu führen, dass wir unsere Dienstleistung nicht erbringen können. Also so wie wenn das jetzt so ein Streik ist, zwischen den Leuten an den Sicherheitskontrollen und dem Bund. So, und da sagen wir, wir sind nicht mal Partei in diesen Tarifverhandlungen, aber es fliegt kein Flugzeug. Ja, und die Flughäfen haben keine Einnahmen und die Airlines können nicht fliegen. Also da haben wir schon bei der Gelegenheit gesagt, wir müssten mal ganz grundsätzlich drüber nachdenken, ob wir nicht doch so eine Art wie ein Streikgesetz brauchen für Infrastruktur. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja auch andere Verkehrsträger, dass man sagt, und es gibt Länder in Europa, die ein solches Streikgesetz haben, dort steht dann eben drin, dass ein bestimmter Prozentsatz an Dienstleistungen aufrechterhalten bleiben muss. Ja, das kann man dann politisch entscheiden, ob das 10% oder 20% sind oder 25%, aber man darf nie so streiken, dass gar nichts mehr stattfinden kann. Und da finden wir, das wäre eigentlich mal eine Aufgabe für eine Bundesregierung, aber bisher hat noch keine Bundesregierung die Kraft gehabt, sich diesem Thema zu widmen.
Aber hatten Sie nicht auch gefordert, dass man, also jetzt auch wenn man eben wirklich mit am Tisch sitzt als Branche, dass man dann eben mit einer verpflichtenden Schlichtung zum Beispiel
beginnt? Zum Beispiel, ja.
Das sind so andere Ideen auch noch
gewesen. Genau, also wir sind ja jetzt nicht alleine auf der Welt und man sieht ja, dass andere Leute auch, sagen wir mal, Interessenskonflikte haben und es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die lösen kann. Und wir sagen, offenbar kann man das noch besser machen, als das bei uns ist.
Okay. Ich glaube, da haben wir den Themenpunkt auch abgearbeitet, ne? Gehen wir zum nächsten Vorschlag.
Sie haben ja Vorschläge ohne Ende, ne? Ja, wir befassen uns eben mit den Dingen. Ja. Und wir sind ja nicht allein auf der Welt und dann guckt man mal links und man guckt mal rechts und sagt, wie machen die das denn? Und können wir vielleicht von anderen auch was lernen? Und ich bin schon der Meinung, dass man durchaus von anderen auch was lernen kann. Wir sind nicht so gut hier in Deutschland unterwegs, wie wir uns das eigentlich immer einreden, sondern andere Leute haben auch, also andere Länder haben auch schlaue Köpfe.
Ja, und um mal ganz ehrlich zu sein, Sie haben gesagt, man müsste eigentlich diese 3 Euro mal 3 nehmen und also alleine diese Maßnahmen, die hören sich jetzt ja eigentlich wirklich nicht komplex an. Ne? Und sie hören sich, wie ich finde, also gut, nun machen wir jetzt hier wieder 2 Stühle, 1 Meinung. Ne? Vielleicht kennen Sie das noch, war das RTL oder was war das mit Vera Boning oder so, ich weiß gar nicht. Aber es hört sich ja schon irgendwie alles relativ logisch an, was Sie da erzählen. Und ich habe auch nochmal wirklich, ich bin wirklich in mich gegangen, um irgendwie Gegenargumente zu finden, aber es gibt halt irgendwie wenige.
Ne? Ja, also das, ich glaube, das ist das, was Leute, die ein Thema sehr lange machen, am Ende auch frustriert, wenn sie dann feststellen, dass sie eigentlich gute Argumente haben, die Politik aber nicht zuhört. Deshalb darf man, glaube ich, nicht zu lange das gleiche Thema machen, sonst wird man irgendwann zynisch. Und das ist in der Branche weit verbreitet. Also nicht in der Luftfahrtbranche, sondern in der Branche der Lobbyisten. Es ist weit verbreitet, zynisch zu werden, je älter man wird. Und ich versuche dem zu entgehen, indem ich ab und zu mal ein anderes Thema mache. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich finde, dass in der Luftfahrtbranche die Argumente wirklich extrem gut sind. Und um sie zu lösen, auch gar nicht viel Geld in die Hand genommen werden muss. Denn wenn man sich das jetzt mal mit ein bisschen Abstand anschaut, dann muss man sagen, wir haben hier einen Sektor, der super gut funktioniert. Weltweit und europäisch. In Deutschland funktioniert er nicht, weil der Staat einfach zu viel Geld aus diesem Sektor rauspresst, als dass er noch funktionieren könnte. Er implodiert letztlich. Man kann das aber ändern, indem man einfach den Sektor weniger belastet. Der Sektor braucht keine Subventionen oder sowas, weil er ja strukturell gesund ist, sondern er könnte sogar wachsen. Ja, wir sehen ja, es gibt in Europa Wachstum und wir würden an diesem Wachstum gerne teilhaben. Jetzt hat die Politik aus sehr simplen Motiven gesagt, ja, aber wir brauchen mehr Geld. Ja, das sagen sie ja immer, wir brauchen mehr Geld. Und der Luftfahrtsektor, der muss jetzt 2 Milliarden bringen. Wir sagen, denkt noch mal einen Moment drüber nach. Ihr könnt aus diesem Sektor versuchen, diese 2 Milliarden dauerhaft rauszupressen. Das wird nur dazu führen, dass die Dienstleistung Luftfahrt dem Wirtschaftsstandort Deutschland immer weniger zur Verfügung steht. Und das sieht man gerade so sehr wie noch nie. Also es sind noch nie so viele Flüge gestrichen worden wie jetzt. Und wir sagen, das muss aber nicht so sein, sondern wenn ihr weniger gierig wäret, dann, und wir könnten die 60 Maschinen, die wir verloren haben, zurückbekommen und wir würden auch nur am durchschnittlichen Wachstum in Europa teilnehmen, dann würden wir mehr als 2 Milliarden einfliegen.
Naja, das ist ja immer die Argumentation, dass eben Luftfahrt kein Selbstzweck ist, ne? Also das ist was, was, wie ich finde, in vielen Gesprächen, die ich dann so führe, auch mit Leuten, die jetzt in der Luftfahrt nicht so drin sind, kommt dieses Argument immer, naja, aber es würde ja auch ohne Fliegen gehen oder irgendwie so, ne? Da fahren wir halt alle Bahn oder so, ne? Und auch so die internationale Konnektivität ist ja irgendwie auch nicht so wichtig, ne? Weil man es irgendwie so aus dem eigenen Erleben vielleicht dann auch gar nicht so kennt. Aber also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema, was die Branche, glaube ich, auch immer wieder irgendwie thematisieren muss, dass es halt kein Selbstzweck ist. Ne? Und was ich total spannend finde, ist, dass wir jetzt wirklich, und das ist wirklich das erste Mal, und ich beobachte das ja nun auch schon seit 25, 30 Jahren, wir das erste Mal auch wirklich hören aus den Regionen, zum Beispiel jetzt in Bremen oder jetzt geht's ja weiter mit Leipzig, Dresden und so weiter, in Paderborn oder sowas, ne, irgendwo in Friedrichshafen oder so, sich die Wirtschaft zusammentut, eigene, ich sage jetzt mal, Airlines gründet, nur um einfach wieder angebunden zu sein, weil es einfach fehlt und weil es ansonsten nicht geht. Das macht ja keiner aus irgendwie Glückseligkeit und Freude. Was man ja auch sieht, ist, dass der Privatjet-Sektor boomt, ne? Weil die alle irgendwie jetzt anfangen, statt sie gar nicht mehr zu fliegen, kaufen die sich ein Privatjet oder mieten sich das oder sowas, weil sie halt, ne, nicht weil sie Champagner trinken, durch die Gegend fliegen sollen, sondern weil, keine Ahnung, der Siemens-Techniker, die super Turbine irgendwo, ich weiß gar nicht, in Bangladesch oder sowas reparieren muss und dann muss der halt irgendwie zum nächsten Drehkreuz, um quasi in die Langstreckenmaschine umzusteigen. Mhm. Und das sind so Sachen, die man jetzt sieht und da wird es, glaube ich, auch wieder politisch, ne, weil man eben ganz klar auch merkt, dass sozusagen so langsam, aber sicher Druck irgendwie aus den Regionen kommt, ne, also aus den Städten, aus den Gemeinden, aus den Bundesländern und so weiter. Ich weiß nicht, ist das was Sie auch versuchen, irgendwie mit in dieses Momentum reinzunehmen?
Also es ist jedenfalls höchste Zeit, dass die Regionen sich wehren. Ich will es mal so sagen, wir sind kein Agrarstaat, sondern wir sind das größte Industrieland in der Mitte Europas. Und
Was vielfach vergessen wird.
Ja. Wenn die Leute aus ihrem eigenen Erleben, weil sie vielleicht nicht weiter als Fahrradlänge ihr Leben gestalten, argumentieren, das ist für die Leute ja gut. Aber für den Standort ist es natürlich einfach viel zu kurzsichtig. Wir sind ein Wirtschaftsstandort. Und 70% bis 80% dessen, was hier hergestellt wird, wird exportiert. Wir haben das im BDI mal gesagt, wenn wir nur das herstellen würden, was wir so verbrauchen, dann wäre Dienstagmittag Schicht. Ja, so der Rest ist Export. Und die Ware muss ja da irgendwie hin. Und die Kundenbeziehungen müssen auch gepflegt werden. Mhm. Und deshalb, wie verteilt sich eigentlich der Luftverkehr? Die Leute denken ja immer, es wird alles im Inland geflogen. Das ist natürlich Mumpitz. Ne?
2% nicht mal.
Inland sind 10%. Europa sind 70 und international sind 20%. Mhm. So, und dieser ganze Export, der Anteil in Europa ist der größte mit Abstand. Ja? Und deshalb sind die Verbindungen von einer deutschen Stadt zu einer europäischen Stadt, die sind einfach enorm wichtig. Und jetzt haben wir Jetzt haben wir ausgerechnet, in diesem Segment haben wir die größten Einbußen. Ja, also die Flüge, die am häufigsten gestrichen wurden, waren Flüge von einer Stadt A in einer Stadt B. Und jetzt muss man eine Sache, muss man im Grunde wissen, es gibt etwas, wir unterscheiden uns in unserer Wirtschaftsstruktur von jedem anderen Land in Europa. Das hat damit zu tun, dass wir ein föderaler Staat sind und wir haben Wirtschaft in jedem Bundesland. In den meisten EU-Mitgliedstaaten ist es ganz anders. Da ist die Wirtschaft, Hauptstadtregion auch die wirtschaftlich stärkste Region. Ja. Das heißt, in allen anderen Ländern in Europa spielt der Hauptstadtflughafen die mit Abstand wichtigste Rolle. Bei uns ist es nicht so.
Das ist halt historisch anders.
Sondern bei uns sind auch die Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Köln-Bonn, die sind auch alle wichtig. Und Berlin ist zwar der Flughafen der Hauptstadt, aber ist nicht der Flughafen der wirtschaftlich stärksten Region, weil es die so gar nicht gibt bei uns. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, bei uns haben die Regionalflughäfen eine viel größere Bedeutung als in jedem anderen Land in Europa. Und deshalb ist das so fatal, wenn Sie von Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Berlin nicht wegkommen. Weil überall dort gibt es Industrie, überall dort gibt es Wirtschaft. Was bei uns funktioniert, sind die beiden Drehkreuze Frankfurt und München. Könnte auch besser sein, aber immerhin, die funktionieren noch am besten in dieser Situation. Aber der Rest ist einfach wirklich, der ist abgeschmiert. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Und jetzt, Bremen merkt es jetzt, aber Stuttgart merkt es auch. Und alle merken es. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, wer es wirklich jetzt auch an die Politik rückmeldet, sind die Industrie- und Handelskammern. Nicht umsonst hat der DIHK als deren Dachverband der 79 IHKen in Deutschland Anfang des Jahres ein Luftfahrtpapier veröffentlicht, in dem er Alarm schlägt und sagt, die Anbindung in der Fläche geht verloren. Und das ist für Unternehmerinnen und Unternehmer, die eben davon leben, dass sie ihre Ware nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern vor allem im Ausland, für die ist das verheerend. Und wenn dann so eine Verbindung ins Münsterland gefährdet ist, ich bin dort gewesen am Flughafen in Münster bei einer Veranstaltung mit den IHKen aus Niedersachsen und aus Nordrhein-Westfalen. Die sagen, wir stellen Produkte her, die in der ganzen Welt gefragt sind. Und wir können diese Kundenbeziehungen nicht über Zoom oder Teams pflegen, sondern wir müssen dahin. Und es wird uns immer schwerer gemacht, zu unseren internationalen Kunden zu kommen. Das heißt, wir gehen hier wirklich gerade an die Substanz. Und da sage ich doch gegenüber der Bundesregierung, jetzt überlegt doch mal, welchen Schaden ihr anrichtet, nur weil ihr irgendwie kleingeistig hier eine Milliarde extra haben wollt. Der Schaden ist um ein deutliches höher als die Milliarde, die da kassiert wird. Mhm. Und vor allem, sie kämen ja rein, wenn man uns wachsen ließe. Ja, weil wir sind durch unsere Mittellage prädestiniert für das Thema Reisen und auch Fracht. Und wir könnten mühelos mehr als 2 Milliarden einfliegen, wenn man uns ließe. Mhm.
Naja, das Geld, was dann natürlich in den Kommunen noch irgendwie wieder fehlt, ne, was dann der Bund irgendwie anders wieder reinstecken muss, ist natürlich nicht so einfach, das alles nachzuverfolgen.
Wir arbeiten sehr eng mit den Verbänden zusammen, die davon profitieren, dass es eine funktionierende Luftfahrt gibt. Die Hälfte aller Touristen, die nach Deutschland kommen, kommt mit dem Flugzeug. Wenn die Airlines diese Verbindung streichen, dann merkt es der DEHOGA mit seinen Hotels und das merken die Gaststätten, weil die ausländischen Gäste fehlen. Die Stadt Berlin merkt es, weil die Jugendlichen am Wochenende nicht mehr aus Europa nach Berlin zum Feiern kommen. Die Clubs machen dicht, die Hotels sind nicht ausgelastet, eins nach dem anderen macht zu. Also das hat eben Konsequenzen. Und deshalb sagen wir der Politik, lasst nicht immer nur die Finanzer das entscheiden, sondern ihr müsst da mal als Bundesregierung drauf gucken, welcher Schaden an diesem Standort entsteht, wegen dieser 1 Milliarde. Und ich meine, der Staat nimmt 1.000 Milliarden Steuern ein und wir sagen, wir brauchen eine Entlastung, weil ihr es übertrieben habt. Und wir fliegen sie ja sogar wieder ein. Andere Branchen können das gar nicht, weil es denen nicht gut geht. Aber wir könnten die Steuern einfliegen.
Ich will jetzt gar nicht auch nochmal das Fass aufmachen, ne, was die Umweltschützer sagen oder sowas, ne, weil die sagen, ja, ist doch eigentlich alles so, wie wir das wollten. Ne, wir haben das verteuert und jetzt fliegt keiner mehr und jetzt ist alles gut. Wobei alles gut ist immer noch nicht, weil wir fliegen ja immer noch so ein bisschen. Ich es gab neulich so eine Studie auch von Transport Environment, die habe ich nicht so ganz verstanden, ne? Weil die haben dann gesagt, irgendwie würde man ja dann doch irgendwie gar nichts merken, ne? Dass alles so teuer sei an der Nachfrage. Also
ich glaube, dass das
alles nicht so ganz verstanden
ist. Die Maschinen sind ja, die sind ja nicht weg, die sind ja noch woanders.
Genau.
Also und hier wird ja eigentlich
stimmt, immer, die Antwort darauf,
eigentlich ne? wird ja, ja immer nur über den Inlandsverkehr gesprochen und der Inlandsverkehr spielt quasi keine Rolle mehr. Ja. Wir haben als einziges Land in Europa nur noch 50% des Inlandsverkehrs von 2019. Alle anderen sind im Schnitt bei 94, haben wir gemessen. Und auch diese 50% in Deutschland sind eine Verfälschung, weil da ist in Frankfurt und München drin.
Naja, das
wenn
sind
ich,
halt
wenn vor ich allem also,
Zubringer. Ja.
Genau, wenn ich Frankfurt und München rausnehme und zähle den Verkehr, der ansonsten übrig bleibt, sind wir momentan bei 17%. Wir sind bei 17% von 2019. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch Verkehre, die wirklich zwingend notwendig sind, weil die Distanzen so groß sind, dass man sie mit der Bahn einfach nicht schafft. Aber eine der Strecken zum Beispiel, die schmerzlich vermisst wird, ist Hamburg-Köln. Mhm. Das können Sie, wenn Sie in Köln um 10 einen Termin haben, das können Sie nicht schaffen mit der Bahn. Mhm. Ja, sondern dann stehen die Leute früh auf und fahren mit dem Auto. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht gut, weil die dann am Ende das lange
Tagesfahren wieder zurück. Ne, unterm Strich. Also, ja, man könnte sogar so sarkastisch jetzt sagen, so ja, es sind ungefähr 2%, ne, der Kapazitäten, die so innerdeutsch fliegen. 2% tanken wir SAF, also ist innerdeutsches Fliegen quasi klimaneutral. Ne?
So könnte man es
auch rechnen. Wäre quasi so die Argumentation der Bahn, die ja den Fernverkehr auch so berechnet. Aber das wäre jetzt zynisch und da brauchen wir, glaube ich, auch nicht so groß drüber reden. Die eigentliche Antwort ist ja die, die sie, glaube ich, wirklich gegeben haben. Ja, wenn du jetzt hier eine Ryanair oder auch eine EasyJet, die ja viel weggezogen hat, oder auch eine Eurowings, die ja Basen aufgemacht hat auf Mallorca, in Prag, weiß gar nicht, gibt es die in Stockholm noch. Die Flugzeuge fliegen ja woanders. Ja, und dem Klima ist es herzlich egal, wo emittiert wird.
Also die Flugzeughersteller, Airbus und Boeing, sagen übereinstimmend, dass sich die Zahl der Flugzeuge in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird weltweit. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, da mit einer deutschen Perspektive drauf zu gucken, sondern die zentrale Frage ist, dafür brauchen wir klimaneutralen Treibstoff.
Ja.
Also
großes neues Thema. Könnte man zum Beispiel Luftverkehrssteuereinnahmen für benutzen? Ne?
Könnte man machen, ja. Man könnte auch die Einnahmen aus dem Emissionshandel dafür nehmen. Ja. Also da gäbe es viele Ideen. Aber noch wichtiger ist einfach, dass wir nicht Dinge tun, die nur wir tun. Also wir finden, dass bei einer so internationalen Branche, und was ist internationaler als Luftfahrt, dass nationale Regelungen überhaupt gar keinen Sinn machen. Und wenn es schon nicht europäische, wenn es schon nicht internationale sind, was am meisten Sinn macht, dann sollten es wenigstens europäische Lösungen sein. Aber dass da jetzt jeder irgendwie meint, er hätte irgendwie das Ei des Kolumbus gefunden, das bringt uns nicht weiter. Es beschwert uns im Wettbewerb und der Wettbewerb ist beinhart. Ja, also ich meine, Deutschland macht keine kluge Luftfahrtpolitik, Punkt. Und zwar seit vielen Jahren. Das konnten wir uns eine Weile lang leisten, jetzt nicht mehr. Und deshalb beginnt jetzt die Flucht aus Deutschland, derer, die hier waren, und die anderen kommen gar nicht. Ja, Deutschland wird gemieden. Und das lässt sich ändern, weil es hausgemachte Probleme sind. Und deshalb sagen wir werben dafür, dass es kluge Standortpolitik ist, dafür zu sorgen, dass Deutschland eine funktionierende Luftfahrt hat, die es momentan nicht hat.
Lass uns mal vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen auch über Kerosin reden, denn das ist ja gerade auch in aller Munde. Als Beobachter und als jemand, der mit vielen Leuten darüber auch schon gesprochen hat, bin ich mir mal nicht so ganz sicher, wird jetzt da politisch abgewiegelt, ja, so schlimm wird es ja alles gar nicht und so weiter. Ne? Man hört ja die Stimmen aus der Politik, auch aus der Regierung. Dann hört man aber andere Stimmen, die davor warnen, dass also spätestens jetzt irgendwie im Juni, Juli, August oder sowas dann hier die Kerosinknappheit passieren wird, einfach weil keine Kerosinlieferungen mehr nach Europa kommen, wenn die Straße von Hormuz zu ist. Jedenfalls nicht mehr in dem Maße, in dem man sie brauchen würde. Sie hatten ja eine Idee, die ist jetzt mittlerweile schon durch, ne, politisch, dass man eben auch US-Kerosin hier in Europa vertanken darf. Mhm. Ne, Jet A und Jet A1 ist chemisch ein bisschen anders, kann man aber beides vertanken. Musste man halt auch nur die Regeln dafür schaffen. Ne? Da sind sie wieder, die Regeln und die Gesetze. Wie Wie ist Ihr Blick auf dieser Rat, das jetzt so ein bisschen Druck vom Kessel genommen? Hat das viel Druck vom Kessel genommen? Ist das was, wo man jetzt sagen kann, okay, oder ist das etwas, was auch verpufft, einfach weil, wenn wir es da kaufen, wollen es ja alle anderen auch da kaufen, dann wird es wieder teurer und so weiter.
Also das Angebot zu erhöhen ist erstmal gut.
Aber weltweit fehlt es ja dann doch wieder. Ne?
Naja, irgendjemand wird weniger Kerosin
haben. Genau.
Und die Frage ist, wo wird das sein? Ne? Also ja. Die coolsten sind natürlich immer die Erdölunternehmen, die sagen, ja, momentan fehlen 20% der Kapazität, da beißt die Maus kein Faden ab. Und so, jetzt wird Öl, das in Nahost gefördert wird, teilweise dann eben über Pipelines weggebracht, sodass man die Straße von Hormuz nicht braucht. Aber sagen wir mal, von den 20% sind 4,5% gehen durch die Pipeline. Und 1,5% werden aufgefangen dadurch, dass mehr produziert wird an Stellen, wo man das abtransportieren kann. Also sagen wir mal, von den 20 werden 6 kompensiert, aber 14% fehlen an Kapazität. Und da sagen uns eben die Mineralölunternehmen, irgendjemand wird diese Lücke treffen. So, und am Ende geht es jetzt erstmal um Zahlungsbereitschaft, wie die das nennen. Also wer bereit ist für das Kerosin, das da ist, zu bezahlen, der kriegt es auch.
Der bekommt es ja.
So, und deshalb ist der Preis hoch. Und
ja auch deutlich höher, als jetzt Rohöl zum Beispiel gestiegen
ist. Ja, aber der Preis ist doppelt so hoch.
Oder auch Benzin. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Benzin wäre doppelt so teuer.
So, jetzt ist er doppelt so hoch. Und die Mineralöler machen uns da auch nicht viel Hoffnung, dass sich das bald ändert, weil sie sagen, diese fehlende Kapazität, das wird sich noch eine Weile fortschreiben und deshalb müssen wir damit rechnen, dass für einen längeren Zeitraum der Kerosinpreis hoch sein wird. Haben wir ein Problem bei der Verfügbarkeit? Haben wir nicht. Also dieser Medienhype um Gott, ist denn der Sommerurlaub sicher? Ja, der Urlaub ist sicher, weil das ist ja schon längst eingekauft. Die Frage ist, kann ich mir überhaupt Kerosin leisten? Also wer weiß, dass 30% des Ticketpreises Kerosin sind, der kann sich vorstellen, dass jetzt bei den Airlines weltweit die Rechnung aufgemacht wird, welche Flüge priorisiere ich und auf welche verzichte ich, um mit dem eingesparten Geld das Kerosin zu kaufen für die ich haben will.
Und im Moment ist die ganze Situation insofern bei den meisten größeren Airlines zumindest noch nicht so dramatisch, weil die ja gehedged sind, also quasi abgesichert sind.
Ja, da wäre ich vorsichtig.
Das läuft also jetzt aber so langsam
nein,
aus.
Nein, ne? Die Amerikaner haben nicht gehedged.
Die Amerikaner dürfen irgendwie nicht, ne? Ich habe das irgendwie neulich mal gehört, das war mir irgendwie gar nicht bewusst.
Also,
oder die machen das zumindest
nicht. Die machen das nicht, weil
aus Gründen.
Das ist betriebswirtschaftliche Rechnung. Also,
ja. Aber die Europäer, die deutschen Lufthansa zu 80%
gehedged. Ja, aber, und Ryanair ist auch gehedged und der Vorstandsvorsitzende hat ja auch gesagt, zu welchem Preis, um damit quasi anzugeben und zu sagen, dass sie kein Problem haben. Ja,
weil aber läuft da halt irgendwann aus.
Genau, das ist der Punkt.
Und da muss man überlegen, hedge ich weiter, hedge ich auf den höheren Preis, hedge ich irgendwie anders.
Das scheint momentan keiner zu machen, weil alle sagen, der Preis ist so absurd hoch, dass ich das nicht mache, sondern darauf setze, der wird schon irgendwann runtergehen. Das heißt, irgendwann, selbst bei denen, die sich abgesichert haben, sickert dieser höhere Preis in die Preisgestaltung. Ja? So, und bei den Amerikanern hat man es eben gesehen, United hat sofort gesagt, 5% wird gestrichen. 5% der Flüge werden gestrichen, weil ich das quasi als Spardose nehme, um mir die anderen Flüge leisten zu können. Und Qantas, Air New Zealand, viele der Großen in Asien und so, haben es alle gemacht. So, und die Lufthansa hat es auch gemacht. Und Air France hat es gemacht, die SAS hat es gemacht. Also jeder hat irgendwie so Pi mal Daumen 5% der Flüge gestrichen, um einfach eine Reserve zu haben und davon das wahnsinnig teure Kerosin zahlen zu können. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was für Flüge streichen die denn da so weltweit. Und da gibt es bestimmte Muster. Also das werden Flüge an den Tagesrandzeiten gestrichen, also morgens der erste, abends der letzte. Dann wird auf Strecken gestrichen, wo viel Frequenz ist, also die ich am Tag mehrmals anfliege, dann sagt man, okay, komm, einen nehmen wir raus.
Da fällt dann keine Route weg, sondern fallen dann halt ein paar Frequenzen.
Die Leute werden umgebucht, die gehen dann nicht verloren, die kommen trotzdem zu ihrem Ziel, aber sie müssen eben einen früher oder einen später nehmen. Ja, und dann mal wird auch mal ein Nachtflug gestrichen und es werden halt viele Kurzstrecken gestrichen, weil wenn ich jetzt Kerosin verwende, dann ist das auf der Langstrecke natürlich effizienter eingesetzt, weil der Abstand zwischen Start und Landung, wo ich das verbrauche und wo ich in hohen Luftschichten bin, wo ich wenig und effizient fliegen verbrauche und effizient fliegen kann, der ist natürlich auf der Langstrecke höher. Also versuche ich mein Kerosin zu retten für die Langstrecke.
So weniger Kapazität bedeutet dann aber in der Marktwirtschaft dann auch immer gleich höhere Preise, ne, für den Rest
so ist
der
es.
Sitze, die dann da sind. Und dann haben wir da sozusagen so eine Art, sagen wir, Teufelskreis ja auch wieder. Ne?
Ja, und interessanterweise sagen ja dann auch die Mineralöler, wir haben ja 11 Raffinerien in Deutschland, also eine sehr komfortable Ausstattung mit Raffinerien. Ja,
aber nur 8 davon produzieren
genau,
Kerosin,
habe ich gelernt. Ja, 8 ist richtig, 8 produzieren Kerosin, aber die sind gar nicht ausgelastet. Weil also die großen Mineralunternehmen wollen also auch ihre Raffinerien verkaufen, weil sie sagen, das Geschäft ist nicht so richtig profitabel in normalen Zeiten. Und
ja, im Zweifel macht man wohl auch eher Diesel, habe ich auch gelernt.
Ja, momentan also, ist es ein bisschen anders, ja. Weil eben der Kerosinpreis lukrativer ist als andere. Und sie können aus einer Einheit Öl nur in der Regel 5% Kerosin machen. Jetzt können sie durch petrochemische Prozesse können sie das noch ein bisschen steigern, aber mehr als, es bleibt immer einstellig. Ja. Und das heißt, sie können es drehen und wenden, wie sie wollen, dass die Produktionskapazitäten sind limitiert.
Ja, man kann das auch nicht einfach bis ins geht nicht mehr irgendwie weitertreiben, weil dann hättest du ganz, ganz viel Benzin oder irgendwie sowas, ne, was dann auch noch mit rausfällt. Und bei Benzin sind wir sowieso schon Exporteur und so. Also ist sehr schwierig. Sie haben sich jetzt aber als BDL ja auch Gedanken darüber gemacht, wie kann man da sozusagen das Schlimmste abwenden. Und eins haben wir eben schon besprochen, kam schon raus. Was waren noch weitere Ideen?
Also eine einfache Sache war das, dass man eben das die amerikanische Qualität an Flugbenzin genau, auch bekommen darf. Da hat die EU drauf reagiert und hat gesagt, machen wir. Das zweite ist, dass wir gesagt haben, sollte es jemals kritisch werden, muss man auch über einen Zugang sprechen zu den Reserven. Also es gibt, jedes Land in Europa hat Ölreserven, jedes Land in Europa hat Kerosinreserven. Und da muss man dann vielleicht auch irgendwann mal dran, einfach dann, wenn der Preis zu hoch gehen sollte. Ja?
Jetzt waren Sie aber auch selber lange Zeit beim Verteidigungsministerium. Ne? Das ist ja eigentlich eine NATO-Reserve und für Militär gedacht, oder?
Nein, die NATO hat nochmal, die hat ja auch eine eigene Pipeline und natürlich ist es dann für schwierige Zeiten gedacht, aber sagen wir mal, die Mengen sind sehr ordentlich und
90
man könnte,
Tage, ja.
Man könnte damit jedenfalls, sagen wir mal, Preisspitzen glätten. Ja. Und diese Bereitschaft ist auch erkennbar. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt?
Okay. Ist dann auch wieder eine politische Entscheidung
wahrscheinlich. Absolut, ja. Absolut.
So, und dann, ja, die Frage ist halt, ne, wann ist der Zeitpunkt da? Und der Zeitpunkt wird ja wahrscheinlich da sein, wenn man quasi nicht das, was man quasi entnimmt, dann auch irgendwie in absehbarer Zeit wieder hinzufügen kann, ne? Weil so funktioniert es ja eigentlich. Und da muss dann die Politik sagen. Aber meinen Sie, die Politik ist dann irgendwann soweit und sagt, ja, für den zivilen Luftverkehr geben wir das her oder ist das zu strategisch relevant eben als Militärreserve?
Nö, das kann man schon machen. Ja, und die Bundesregierung hat das auch schon gemacht. Also eine kleine Menge ist am Anfang der Krise auch schon mal freigegeben worden. Ja. Was wir aber sagen ist, das Einfachste wäre, uns in die Lage zu versetzen, das Kerosin kaufen zu können. Und deshalb war unser Vorschlag, dass man für die Dauer der Krise in Nahost die Luftverkehrssteuer aussetzt. Das würde sofort funktionieren und würde Liquidität zur Verfügung stellen. Dann müsste man auch weniger Flüge streichen, um davon Kerosin kaufen zu können. Das heißt, wenn ich als Land ein Interesse daran habe, die Anbindungsqualität meines Landes aufrechtzuerhalten, dann würde ich eine solche Maßnahme machen. Wenn momentan scheint es der Bundesregierung egal zu sein, dass so viele Flüge gestrichen werden, um davon Kerosin kaufen zu können, das könnte man aber anders machen.
Ja. Ihr seht, es ist super komplex. Ihr seht, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, oder? Also, dass ich muss wirklich sagen, in Krisenzeiten lernt man sehr viel dazu. In Krisenzeiten merkt man eigentlich auch erst, wie viele Dinge zusammenhängen. Das ist etwas, was Sie natürlich jeden Tag irgendwie jonglieren. Ich weiß nicht, wie haben Sie irgendeine Strategie, wie Sie dann abends irgendwie auch runterkommen? Also haben Sie irgendwie, weiß nicht, eine große Schallplattensammlung und legen sich dann irgendwo hin irgendwie und hören nochmal ein bisschen Mozart oder so? Oder sind sie Heavy-Metal-Fan oder sowas wie mein Alex, der normalerweise auf dem Platz dann sitzt, auf dem sie jetzt gerade sitzen?
Also erstens mal begeistert mich das, so dass ich das nicht, ich brauche nichts, um runterzukommen, sondern ich lebe das. Also
das relaxt schon an.
Ich bin intrinsisch motiviert, das stresst mich also nicht.
Okay,
ich mache das, was ich mache, sehr gerne. Ich mache Sport und ich höre auch Musik, allerdings habe ich nie eine Schallplattensammlung gehabt. Ganz einfach, weil mein Taschengeld dafür nicht reichte.
Sondern ja, ich habe mir echt alles teuer.
Ich habe also nicht so viel Taschengeld bekommen und ich konnte mir davon Bücher leisten, aber keine Schallplatten. Deshalb habe ich nie einen Schallplattenspieler besessen.
Ja.
Sondern ich hatte einen Radiorekorder und hatte gelegentlich mal Kassetten, die ich mir selber bespielt habe.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ich bin ein sehr früher Nutzer von Spotify.
Ja, ist praktisch. Ja, ist wirklich praktisch. Aber da sind wir ähnlich. Ich habe damals MTV aufgenommen, ne, auf so Videokassetten im Longplay-Modus. Wenn ich in der Schule war, hat das quasi mitgeschnitten und dann hatte man immer noch Stereo. Das Bild sah schrecklich aus, aber man hatte Stereo und konnte sich dann seine eigenen Mixtapes zusammenstellen. Naja, aber ich bin auch kein besonders großer Musikfan, irgendwie was das angeht, dass ich jetzt irgendwie eine Stilrichtung hätte oder so, ne. Ich höre das eigentlich alles ganz gerne. Und Bücher lese ich auch gerne, aber ich komme einfach nicht mehr dazu. Und wissen Sie, was ich da stattdessen mache? Ich höre Hörbücher.
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also ich kann mich dafür nicht begeistern, weil ich einfach zu gerne lese.
Auch nicht im Auto oder so? Oder?
Nee.
Naja, im Flugzeug, in der Bahn?
Meistens fahre ich nicht alleine Auto, dann unterhält man sich. Aber Hörbücher habe ich noch gar keinen Zugang gefunden. Ich bin tatsächlich jemand, der Bücher verschlingt.
Ja, klasse. Noch ein Buchtipp?
Fishman Choke Points.
Okay. Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke, dass Sie hier waren.
Gerne. Jederzeit wieder.